Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Erziehung in der Endzeit fortsetzen können und wir haben heute das Thema Jesus, der Meisterlehrer. Ich lese aus Matthäus Kapitel 7, Vers 28 und 29. Es sind die Verse, die der Schreiber Matthäus hier schreibt, nachdem Jesus seine Hauptrede, würde ich sagen, gehalten hat bei der Einweihung seiner 12 Jünger in den Dienst. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre. Denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Wir haben gelernt, dass in einer kurzen Zeit müssen wir zur Vollkommenheit geraten, weil wir sind in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte. Und wir müssen aus einer völligen angeborenen sündigen Natur, das heißt dem Irrtum, dass wir Gott sind, herauskommen. Es muss gekreuzigt werden. Und wir brauchen eine Geburt von oben, um das zu lernen, das uns zur Vollkommenheit führt. Wir wollen aus einem Ich bin Gott, ein Kind Gottes werden in unserem Herzen. Dafür hat Gott uns den Heiligen Geist, den Lehrer gegeben, der uns das Leben Jesu, der Lehrmeister ist, zu uns bringt. Er hat uns durch das Gesetz den Maßstab gegeben, womit wir alle Lehre messen sollen. Und er hat uns auch Lehrbücher gegeben, das ist die Natur und die Bibel. Und die Kurve, die jetzt zustande kommen muss, das heißt, das, was erreicht werden muss, ist, dass wir zur Vollkommenheit geraten. Was nutzt Gott dafür? Was sind die Mittel? Und die Mittel sind Krisen und Schwierigkeiten und Konflikte. Aber was am meisten, aus eigener Erfahrung spreche ich, die Kurve nach oben bringt, ist, wenn man angefeindet wird von seinen Nächsten, das heißt von der Gemeinde, die du liebst, von den Leitern der Gemeinde, die dich anklagen, die dich anfeinden, das führt bei mir das heraus, was noch in mir falsch ist, nämlich meine sündige Natur. Und ich gehe dann zu Gott und er muss mir durch den Heiligen Geist, durch den Maßstab des Gesetzes zeigen, dass ich etwas noch in mir habe, das mich betrügt, wenn andere mir Unrecht tun. Und dann brauche ich das Wort, das mir die Lösung gibt, damit ich zur Wahrheit gelange und vollkommen werde. Wenn Gott nicht Hand an uns legt durch die Dinge, die uns wirklich, wie soll ich sagen, was angehen, werden wir nie in die Steile kommen und in die Gerade, dass wir die Vollkommenheit erreichen. Deshalb bin ich dankbar für jede Not, die Gott in mein Leben bringt, weil niemand könnte sie tun, wenn Gott es nicht zuließe, weil ich weiß, die Zeit, die ich habe, um fertig zu werden, ist kurz. Und so ist es auch mit deiner Zeit. Deshalb wundere dich nicht, wenn Dinge anders laufen wie geplant, sondern nimm sie an, und sage, ich muss das Ding in mir kaputt machen. Und ich muss zur Wahrheit gekommen, ein Kind Gottes zu sein. Oh, ich freue mich schon auf den Tag des Sieges, wo mein eigenes Ich, das heißt der Irrtum, mit dem ich geboren bin, nicht mehr mich betrügt. Wo er völlig gekreuzigt ist, und das Leben Jesu, die Wahrheit, dass ich ein Kind Gottes bin, die Stelle eingenommen hat. Was für ein Tag wird das sein? Und wie schön ist es zu wissen, er ist nicht mehr weit entfernt. Und dann werde ich meine Diplomarbeit abgeben müssen, meine Doktorarbeit erklären, sie vertreten vor dieser Welt. Und den Titel hat mir dann nicht eine irdische Universität gegeben, sondern mein himmlischer Vater, unterschrieben mit dem Blute Jesu und für immer eingetragen in das Lebensbuch des Lammes. Ein Titel, der mir nie mehr verloren geht, der mir kein Mensch nehmen kann. Ja, ich werde ihn vertreten müssen in schwierigen Zeiten, wie einer der drei Männer im Feuerofen. Aber wenn ich die Prüfung davor bestanden habe, ist das hier eine Arbeit, die Freude machen wird, ganz egal, wie schwierig die Umstände sind, in denen ich arbeiten muss und vor der Welt zeigen, das, was die Gnade Gottes in mir vollbracht hat. Und wenn das Werk getan, dann kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Dann werden wir eingeschlossen, wenn wir erwählt sind, unter die 144.000 zu kommen und müssen dann noch ausharren. Wir werden gebrannt, sozusagen im Feuerofen, damit es eindeutig wird für fürs ganze Universum, dass die Trennung oder die Bindung zwischen uns und unserem Heiland durch nichts trennbar ist. Dass die Bindung zwischen uns und dem Heiland durch nichts trennbar ist. Und wenn Gott das beweist vor dem Universum, dann kommt er und holt uns raus aus der Löwengrube und bringt uns nach dem verlorenen Eden und wird uns in eine Schule bringen, die eine völlig andere ist, wie wir sie uns je vorstellen können. Jesus lehrte seine Jünger. Und das Motto seiner Lehre ist: Ich und der Vater sind eins. Wir werden uns mit diesem Thema seiner Identität mit dem Vater heute, aber auch in der nächsten Stunde, weil wir haben zwei Betrachtungen über den Meisterlehrer und ich denke, wir bräuchten auch mehr. Aber in diesen zwei Betrachtungen wollen wir uns nach diesem Motto richten: Ich und der Vater sind eins. Sie stehen geschrieben im Johannes Kapitel 10. Jesus lehrte seine Jünger mit einem Zweck und er hatte einen Inhalt und er hatte eine Methode. Weil jeder Lehrer muss einen Zweck haben, wofür er etwas tut. Er muss einen Inhalt vermitteln und er muss eine Methode anwenden, damit er zum Ziel kommt. Was war der Zweck, dass Jesus gekommen ist? Warum hat er sich die 12 Jünger gewählt? Und warum spricht er diese Lehre, diese Bergpredigt? Sie ist die Predigt, die alles enthält, was er gepredigt hat. Das heißt, die Grundlagen. Er wiederholt sich in anderen und fügt noch so manches hinzu. Aber diese Predigt ist das Kostbarste, was er uns hinterlassen hat. Nämlich in ihr offenbart er uns, was es bedeutet, eine gewaltige, eine Lehre zu haben, die nicht wie die Schriftgelehrten ist, die nicht gehen und einen Text nach dem anderen zitieren, die nicht hingehen und irgendetwas herzaubern aus irgendeiner Schrift. Nein, er ist hier und er hat eine Lehre, die ist gewaltig und sie ist anders als die Theologen zu seiner Zeit. Und wenn wir in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte das Werk beenden wollen, dann muss unsere Lehre mit seiner Lehre gleich sein. Dann muss sie gewaltig sein. Dann muss sie die Leute zur Entsetzen bringen. Ich sage jetzt mal, das heißt nicht Entsetzen im negativen Sinne, sondern es ist eine Rede, die sie ergreift, die sie nicht loslässt, die durchdrängt. Aber was ist der Zweck? Warum hält Jesus diese Rede Der Zweck ist, er möchte seine Jünger fähig machen zum Dienst. Er sagt ihnen hier in diesem 5. Kapitel von Matthäus, ohne Wenn und Aber, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schäfel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es den allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Zweck. Und davor sagt er, wir sind das Salz der Erde. Vers 13, Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts hin von Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Salz ist das, was einen Unterschied macht in dieser Welt. Licht ist das, was leuchtet in der Finsternis. Aber was ist es nun, das so leuchten soll? Was ist denn der Zweck? Und ich benutze zuerst ein Bild. Wir haben das Gesetz, das in den 10 Geboten zusammengefasst ist. Es ist der Maßstab. Er wurde uns gegeben in dieser Form, um uns die Lüge in unserem Herzen zu offenbaren, um uns zu zeigen, dass etwas in uns verkehrt ist. So das Gesetz in der Heiligen Schrift, die 10 Gebote von dem Berg Sinai, von Gott gesprochen und mit seinem Finger auf die Tafeln geschrieben, sind und haben diesen einen Zweck, uns die Augen zu öffnen, dass wir Sünder sind, dass wir es nicht halten können, weil wir in uns eine Lüge tragen. Wenn die nicht entfernt wird, dann nutzt der Maßstab zu nichts. So, das ist der Zweck des Gesetzes. So, was ist der Zweck des Lebens Jesu? Warum kam er auf diese Welt? Um es in einem Satz zusammenzufassen. Er kam natürlich, um die Wahrheit zu zeigen. Die Wahrheit, wer er ist und wer wir sind. Nämlich ein Sohn, ein Kind Gottes. Und wie hat er diese Wahrheit dargestellt? Er hat diese Wahrheit dargestellt, indem er das Wesen seines Vaters offenbart. In Johannes Kapitel 14, dort sagt Jesus sehr deutlich, ab Vers 8, so spricht zu Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, solang bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnet, derselbige tut die Werke. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres denn dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohn. So Christus und sein Vater waren eins. Was war denn das, worin sie eins waren? Christus lebte vom Vater und damit kam der Vater zum Ausdruck in seinem Leben. Wir werden dieses Thema noch vertiefen in der nächsten Betrachtung. Aber hier ganz klar, die Offenbarung des Vaters ist unsere einzige Hoffnung. Weil nur wenn wir sehen, woher wir kommen, gibt es für uns Erlösung. Das Gesetz zeigt uns die Not. Christus zeigt uns den Ausweg aus der Not. Und der einzige Ausweg aus der Not ist, den Vater zu erkennen als Vater. Sich mit ihm zu identifizieren, zu wissen, wir kommen von ihm. Wir haben einen Namen, nicht von dieser Welt. Wir entstehen nicht aus dem Willen eines Menschen, sondern wie hier steht in Johannes 1, Vers 13, welche nicht nach dem Geblüt, noch nach dem Willen des Fleisches, noch nach dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Von Gott geboren sein bedeutet erlöst sein, bedeutet frei zu sein, vom Irrtum zu denken, man ist selber Gott. Christus kam, um dieses Werk für uns zu tun. Aber warum hat er mich gerufen? Und ich tue mein Bild nur deshalb dorthin, damit du dir deins auch dahin tust. Weil wir müssen persönlich werden. Wir müssen uns die Frage stellen, weshalb lebe ich? Weshalb bin ich gerufen? Zu welchem Werk? Und Jesus sagt es ja hier, wir haben es gelesen, in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Der Glaube bringt uns die Wahrheit, dass wir ein Kind Gottes sind und wird Größeres denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das heißt, uns erwartet in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte nicht ein größeres Werk im Sinne der Qualität, aber im Sinne der Quantität werden wir ein paar Menschen, ein paar treue Diener, treue Söhne und Töchter Gottes, der ganzen Welt, nicht nur dort in Jerusalem, nicht nur auf dem Berg der Seligpreisungen, nicht nur in einem begrenzten, sage ich jetzt mal, Raum, wie Jesus es war, sondern es wird weltweit sein. Und keiner, der auf dieser Erde wohnt, wird ausgenommen sein von dem Zeugnis, das wir geben werden dieser Welt. Das ist unsere Zukunft. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das heißt, das ist die Verheißung, die wir haben. Wer an mich glaubet, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres denn dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Und an dem Tage werden wir bitten, was wir wollen. Und es wird uns geschehen. Wenn ein Josua der Sonne befehlen konnte, stillzustehen, dann werden wir es auch. Wenn ein Elia Feuer vom Himmel fallen ließ, dann können wir es auch. Egal, was da kommt, es wird uns nichts unmöglich sein. Das ist unsere Zukunft. Das ist der Zweck, weshalb wir gerufen sind in diesen Tagen, unseren Vater darzustellen, weil Christus unser Leben geworden ist. Aber jetzt wollen wir uns zum Inhalt seiner Lehre wenden. Und ich zeichne es auf, die paar Dinge, die Jesus von vornherein in der Bergpredigt gepredigt hat, das Gesetz des Lebens. Er gibt die Grundlage des Gesetzes und er erklärt das Gesetz anders, wie die Schriftgelehrten es damals erklärten. Er hat ein klares Verständnis vom Gesetz, dass wir auch als Christen und als meine Gemeinde, muss ich sagen, es nicht verstanden hat. Und wenn man das Gesetz, die Grundlage nicht verstanden hat, dann kann man auf nichts bauen. Er beschreibt die Natur des Menschen in seiner Bergpredigt, aber erstaunlicherweise erkennt man es nicht. Aber wer die Natur des Menschen nicht versteht, der kann auch das Wort Gottes nicht verstehen, für den es gemacht wurde. Er zeigt den Selbstbetrug auf in der Bergpredigt, damit ihn jeder erkennen kann. Das war anders wie die Schriftgelehrten. Er erklärte die Ursache der Krankheit in seinem ganzen Leben war Krankheit und Erlösung nie getrennt. Aber wir haben es heute getrennt. Krankheit hat plötzlich mit Sünde oder Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Er erklärte den Erlösungsplan und er kam, um den Vater darzustellen. Wir wollen in dieser heutigen Stunde nur die ersten drei Punkte durchgehen und dann in der nächsten Betrachtung gehen wir auf die anderen drei los und dann kommen wir noch zur Methode. Das Gesetz des Lebens in den Seligpreisungen. Schauen Sie uns das schön an. Glückselig sind, die da geistlich arm sind. Das heißt, sie erkennen ihren angeborenen Zustand. Sie erkennen aber auch das Gesetz, dass sie aus sich selbst nichts tun können. Sie sehen die Lüge in ihrem Herzen. Und der nächste Schritt ist, sie tragen Leid darum. Sie bekehren sich. Sie bekehren sich nicht von ihren Taten. Sie bekehren sich von dem Irrtum ihres angeborenen Herzens. Weil am Kreuz werden nicht Taten gekreuzigt, sondern der Irrtum des Herzens. Und der nächste Schritt ist, sie werden sanftmütig, weil durch das Kreuz entfernen sie Stolz und Egoismus aus ihrem Herzen. Die Sanftmut ist der Beweis, dass das Kreuz seine Wirkung getan hat und tut. Und sie hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Das heißt, sie wollen hundertprozentig vollkommen sein. Sie streben nach einem vollkommenen inneren Wahrheit, nämlich, dass sie ein Kind Gottes sind. Sie sind nicht zufrieden, wie die heutige Theologie, mit einer rechtsprechenden Erlösung. Nein, sie dürstet, dass sie die Gerechtigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat, erfüllen. Ich möchte die Gerechtigkeit, die Gott da hineingedeckt hat, erfüllen und will, dass dann, wenn das, was in Jesaja 58 steht, erfüllt wird in meinem Leben, dass es auch so steht und wir es sehen. Jesaja 58, wenn er sagt, als dann ab Vers 8, aber vielleicht lese ich noch 6 und 7. Das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Das heißt, wer muss gerecht werden? Ich muss gerecht werden. Und du auch. Nicht durch eine Rechtsprechung. Nicht durch etwas, was man dir aufsetzt. Nein, es muss Realität werden in unserem Leben, der da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung, das heißt deine Gesundheit. Ihr seht, die Gesundheit ist nicht trennbar von dem, was in unserem Herzen passiert, wird schnell wachsen und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen, so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Das ist das Erbe. Derjenige, der dem Jesaja diese Botschaft gab, ist derselbe, der den Johannes schreibt. Der dieselben, es ist dasselbe Bild. Wir werden bitten, was wir wollen. Weil dann sind unsere Herzen rein. Sie streben nach 100% Gerechtigkeit. Sie werden barmherzig. Eines der schlimmsten Dinge der Unbarmherzigkeit ist das Richten der anderen. Und die Barmherzigen haben aufgehört, ihren Bruder zu richten, für was er glaubt oder nicht. Sie haben aufgehört, zu verdammen. Sie haben aufgehört, irgendjemanden zu verfolgen. Und sie sind barmherzig mit denen, die in Not sind. Sie haben ihr richterliches Gewand abgelehnt, weil sie lassen das Gericht dem, der da Recht richtet. das sind die Barmherzigen. Und die, die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Sie haben das Ziel erreicht. Sie sind dort angekommen. Jetzt können sie das Werk, was ihnen gegeben wurde, nämlich den Frieden, nicht einen Frieden auf Erden im Sinne, dass wir friedfertige sind und die Leute untereinander versöhnen. Nein, wir haben eine Botschaft als Kinder Gottes. Tragen wir die Versöhnung, dass die Menschen sich mit Gott versöhnen. Das sind die Friedfertigen, weil jetzt haben wir Christus in unserem Herzen und die Friedfertigen werden das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigen, weil sie haben es ja in sich. Sie haben die Geduld der Heiligen. Sie haben völligen Frieden, so wie Jesus, als er vor dem Hohen Rat und durch die ganzen Prozesse ging. Er war frei von jeglicher Angst. Er war im Frieden und hat für uns alle einen Frieden gestiftet. Und so werden auch wir es tun. Aber wir werden es nicht tun in guten Umständen, sondern genauso wie Jesus in der letzten Stunde seines Lebens. Wir werden um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir werden verfolgt werden, weil wir gerecht sind, weil wir vor Gott stehen und weil die Welt den Gerechten nicht ertragen kann. Deshalb werden wir verfolgt. Ja, es ist eine Prüfung. Aber diese Prüfung beweist doch nur, dass wir gerecht sind. Sie kann uns nicht mehr schaden, weil wir sind die Schritte davor, bis das Herz rein geworden ist, durchgegangen und sind versiegelt worden für die Ewigkeit. Und dann glückselig sind, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, so sie daran lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel belohnt werden, denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Mit anderen Worten, wir werden bestätigt. Wisst ihr, es ist nicht eine feine Sache, verfolgt zu werden oder angefeindet zu werden, aber lieber angefeindet sein, wie anzufeinden. Lieber verfolgt sein, wie jemanden verfolgen. Lieber angstfrei sein, wie dass man sich ängstigt vor etwas. Die, die fröhlich und getrost sind, weil sie werden beschimpft von der, nicht von der Welt, weil wenn wir lesen in Matthäus, in Johannes 14, dann ist es nicht die Welt, sondern die Gemeinde war damals die Welt. Die Welt kennt ihn nicht und kennt uns nicht. So, wir werden bestätigt, weil die Propheten hat nicht die Welt verfolgt, sondern die eigene Gemeinde. Wird sich die Geschichte wiederholen? Ja, sie wiederholt sich vor unseren Augen. Noch nie. Ich sprach diese Woche mit einem Pastor aus einem anderen Land und er sagte mir, jetzt wird das sichtbar, was Jesus gesagt hat. Einer wird den anderen verraten. Warum? Einer wird den anderen unterstellen Dinge, er wird ihn anklagen. Das Verrätertum ist jetzt. Das heißt, ich würde sagen, es fängt so langsam an zu sprießen. Es hat noch nicht seine völlige Frucht gehabt oder es erfüllt, aber es wächst. Die Natur des Menschen. Jesus sagt ganz deutlich, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, dass sie die Motten und der Rost fressen und dass die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus gibt hier eine Natur des Menschen klar. Er sagt, wir müssen Schätze sammeln, aber ewige. Und er sagt ganz deutlich das Auge. Deshalb habe ich auch die Symbole der Augen genommen. Das mehrfarbige Auge, ich bin Gott, ist ein täuschendes. Und das andere ist ein helles und klares. Es ist die Wahrheit. Alles, was der Mensch tut, kommt aus seinem Herzen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Das bedeutet, wenn ich in meinem Herzen die Wahrheit habe, dann werde ich aus Gott nehmen und alles, was ich tue, ist zu 100% gut und gerecht. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Das heißt, habe ich die Lüge in meinem Herzen, dann werde ich von Satan und von Mitmenschen die sogenannte falsche Liebe nehmen und nur das werde ich weitergeben können. Alle meine Taten sind böse zu 100% und ungerecht. Jesus hat das ganz klar in der Bergpredigt dargestellt. Haben wir es verstanden? Der Selbstbetrug, Sehen, der Splitter und der Balken. Da ist der Bruder, mein Nächster, und hier bin ich. Und mein Bruder hat einen Dorn, einen Splitter in seinem Auge. Das ist vielleicht, ich weiß es nicht, der Glaube, das ist kein Glaube, die Ansteckung oder der Virus, was auch immer. Es ist etwas, das muss ich ihm unbedingt rausnehmen. Aber ich sehe nicht den Balken in meinem Auge. Weil der Splitter ist sichtbar für mich. Der Balken ist aber unsichtbar. Jesus sagt das sehr deutlich. Im Matthäus 7, richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet, auf Vers 1. Denn mit welcherlei Gerichte ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Ich denke, das ist ein gutes Gericht, eine Gerechtigkeit. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und sieh, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge siehst. So, meine Lieben, wir müssen uns selbst erkennen. Die allerschwierigste Erkenntnis des Menschen ist, dass er selbst sieht, wer er ist. Der Balken ist nichts anderes als die sündige Natur. Die Idee, ich bin Gott, deshalb musst du beim Nächsten schauen. Oh, glaubt er das richtig? Macht er das richtig? Wir sind alle so aufmerksam plötzlich geworden, was der Nächste tut und nicht. Es gibt einen Spiegel für die Erkenntnis von außen und das ist der tatsächliche Spiegel. Aber es gibt auch einen Spiegel für den Geist und der ist die Wahrheit. Und das ist das Grundgesetz, das die meisten Gläubigen nicht kennen, weil sie ihren Gott nicht kennen. Dass da sagt, nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren und nichts kann etwas für sich selbst tun. Fragen mich manchmal Leute, wo steht das in der Bibel? Nun, es steht überall, auf jedem Blatt. Habt ihr es noch nie gesehen? Wenn wir das Gesetz nicht kennen, können wir nicht sehen, wo wir uns selbst betrügen. Weil dieses Gesetz muss uns helfen. Weil es ist das, was unser lieber Bruder Paulus gesagt hat, der Zuchtmeister ist auf Christus. Siehst du deine Not oder siehst du sie nicht? Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich meine Not sehe. Und ich bin auch den Brüdern dankbar, die diese Not aus mir herausholen. Das heißt, sie zeigen es mir. Ich bin nur traurig über ihr Leben und hoffe, dass sie erkennen ihre Not. Weil nur einer, der sieht, dass er völlig hilflos ist, kann auch gerettet werden. Nur dem das Gesetz zeigt, dass er ein Verlorener ist, und keine Hoffnung hat, egal mit was er tut, da rauszukommen, egal mit welchen Doktrinen, an die er glaubt, sie werden ihn nicht erlösen. Die einzige Hoffnung ist das neue Leben. Es ist das Leben unseres Heilandes, dass es unseres wird. Und das will ich haben. Dem strebe ich nach. Und ich hoffe, du auch. Weil wir werden es in unseren Tagen erleben. Wir werden nicht stehen können, bis zu unserem Tode irgendwo in der neutralen Zone. Es muss sich in diesen Tagen jeder für die eine oder die andere Seite entscheiden. Es wird kein Aufschub geben in der Zeit. Der Herr kommt jetzt. So, nimm es ernst. Es geht um alles oder nichts. So ernst war es noch nie, wie es jetzt ist. So schaue dich im Spiegel des Gesetzes und siehe, wo du stehst. Und rufe zusammen mit mir: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und lass uns ausrufen wie Paulus: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Werde ich da rauskommen. Und sein Leben ist meine einzige Hoffnung. Und dieses Leben will ich komplett leben, damit ich auch komplett meinen Vater widerspiegeln kann, wenn die Zeit kommt, dass er uns ruft zu stehen vor der ganzen Welt. Amen.